ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung, jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Hallo und herzlich willkommen zu Berlin schönster Seiten, dem Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Ich bin Sonja Longolius, ich heiße Sie und Euch sehr herzlich willkommen und freue mich, dass meine Kollegin Janika Gellinek und Felix Müller von der Berliner Morgenpost heute hier wieder bei mir sitzen. Am Montag nach einem heftigen Wochenende, wir steigen jetzt auch einfach ganz krass und schnell ein, denn am Wochenende wurde verkündet, wie die Kürzungen uns, insbesondere in der Kultur, das ist ja nun mal unser Bereich, treffen werden. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Insgesamt soll der Kulturetat um 11,6% eingedampft werden. Das sind rund 130 Millionen Euro. Es ist ja eigentlich der kleinste Etat im Berliner Haushalt mit 1,1 Milliarden Euro und es trifft ihn aber besonders hart, noch härter, als wir eigentlich dachten, Janika, als wir letzte Woche Mittwoch auf der Demo waren mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Kultur. Was geht dir durch den Kopf?
Ganz viele Wörter, die man nicht öffentlich und in einem Podcast sagen sollte. Ganz viel Frust und Wut und Trauer. Und was dabei aber untergeht, ist natürlich wie immer dann so eine Differenzierung. Und die ist einfach komplett auch in der Diskussion oder dessen, was vom Senat öffentlich geworden ist, verloren gegangen. Nämlich, dass die Kulturorte in Berlin einfach wahnsinnig viel leisten, gerade was die Demokratieförderung angeht. Also ich könnte jetzt hier so einfach nur loskotzen, was alles verloren geht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich noch schlimmer als das, dass einfach diese Räume und diese Orte, wo Demokratie verhandelt und geübt wird, da wird jetzt einfach mit dem berühmten Bild des Rasenmähers so reingefahren, reingedroschen. Und dass das bei der ganzen Angst, die wir vor den Rechten haben, die wir vor so einem Umbruch in der Gesellschaft haben, dass das überhaupt keine Rolle spielt, sondern einfach, es gibt eh genug Theater in Berlin. Das ist eher immer alles so ein Zahlenspiel. Aber das, was darüber hinausgeht, null Teil der Debatte.
Wie hast du das empfunden am Wochenende, jetzt vor allen Dingen in der Presse? Und ihr habt ja auch ad hoc reagiert, du auch gerade?
Ich war zufällig im Dienst am Wochenende und habe diese Nachricht bekommen von unserem landespolitischen Korrespondenten, der auch direkt in Verbindung steht mit dem schwarz-roten Senat und den Verhandlungen dort. Und meine erste Reaktion war, dass ich zurückgedacht habe an den Mittwoch, an die Bilder vom Brandenburger Tor, an die Demonstration, auf der ihr ja auch wart, wo unser Kultursenator sich ja auf die Bühne gestellt hat und allen Anwesenden vermittelt hat, er werde sich einsetzen. Und jetzt stelle ich fest, dieser Einsatz ist nicht erfolgt.
Es ist noch schlimmer gekommen als gedacht, weil wir gehen ja jetzt seit Monaten von ungefähr 10% aus. Und jetzt sind es ja 11,6%. Das macht natürlich einen großen Unterschied.
Genau, ihr habt ja gestern auch schon eine Stellungnahme an mich geschickt dann. Ihr müsst 50% eures Programms streichen. Wie geht das jetzt weiter? Wie entscheidet ihr das?
Naja, auch das ist ja noch nicht mal klar. Es ist Mitte November und wir bekommen ja immer noch keine konkreten Angaben, wie wir im nächsten Jahr planen können. Es ist für die größeren Häuser noch viel schlimmer, für uns aber schon eine erhebliche Planungsunsicherheit. Wir wissen es noch nicht genau, aber was wir eigentlich nicht möchten, ist, dass man hier so ein bisschen wegschneidet und da so ein bisschen wegschneidet und dann wird irgendjemand mal im Lauf des nächsten Jahres sagen, ach na ja, das Literaturhaus Berlin, die haben auch schon mal mehr Sachen gemacht, sondern wir müssen uns gut überlegen, was und wie wir einsparen. Aber ich finde, es sollte auch sichtbar sein. Also es muss in irgendeiner Form sichtbar sein und nicht, wie es die Kulturszene ja generell gerne macht, immer so mit Selbstbeschneidung und dann verdient man halt noch ein bisschen weniger und noch ein bisschen weniger. Hauptsache, man macht seine Kultur. Also die arbeiten ja eigentlich durchweg mit Leuten, denen ihre Sachen sehr am Herzen liegen. Ich habe letzte Woche war ich in einer Jury, wo ich auch viele Finanzpläne geprüft habe und da sieht man immer, wie wenig die Leute eigentlich verdienen.
Mhm. Und da denkt man,
Ja.
Das ist halt das Tolle ja auch an der Kultur und auch der Literatur, ne? Es ist verhältnismäßig wenig Geld, was man reingibt, und man kriegt einfach eine sehr große Wirkung dafür, ne? Also es ist, wenn wir jetzt nochmal auf die Landesebene gehen, irgendwie internationale Strahlkraft von Berlin. Der Tourismus wird dadurch angekurbelt und gefördert. Kulturelle Bildung hattest du auch gerade erwähnt. Demokratieförderung. Das ist alles mit da drin. Und mit für den kleinsten Etat, den wir haben, mit so einer großen Schlagkraft. Und da machen dann einfach diese 11,6% so einen Riesenunterschied. Und genau das, ich finde, es geht auf jeden Fall gar nicht klar, dass die Kultur jetzt wieder an ihren eigenen, an sich selber spart und sich kaputt spart eigentlich, sondern jetzt geht es darum, Solidarität zu zeigen und zu gucken, wie man dann eben Zusammenschlüsse auch zwischen der freien Szene und den Häusern hinbekommt, wie man sich gegenseitig unterstützt in einer Zeit, wo das Geld einem ja im wahrsten Sinne des Wortes den Programmhahn zudreht.
Hm. Aber man muss damit rechnen, dass das kulturelle Leben Berlins im kommenden Jahr erheblich ärmer sein wird.
Ja, ja, und nicht nur im kommenden Jahr. Und auch das geht ja vergessen. Berlin ist ein Magnet, eben auch ein internationaler Magnet. Wir werden, und die Kolleginnen auch nicht, das Geld nicht mehr haben, Leute von auswärts kommen zu lassen. Wir werden irgendwann so eine Provinzstadt werden, die immer sich aus der gleichen Blase bedient und bedienen muss, weil eben die Impulse von außen gar nicht mehr kommen können. Das wird nicht mehr finanzierbar sein. Und das Fatale ist, es wird ein langsamer Prozess sein. Das wird ja nicht von heute auf morgen sichtbar sein. Und in dieser Langsamkeit, ne, werden viele Leute ihre Existenz verlieren und wird Berlin immer ärmer und immer ärmer werden. Und ja. Das hat halt nicht diesen schönen, massiven Schockmoment, wo so ab morgen sind alle Häuser zu. Das würde ich mir wünschen, ne, dass man einfach merkt, wie schnell wie das Leben arm werden könnte in Berlin. Sondern es wird einfach langsam, schleichend, stetig die totale Provinzialisierung zur Folge haben.
Ich glaube da aber auch an die Solidarisierung unter den Künsten. Also insofern vielleicht, wir werden mal sehen, wie die Kunst insgesamt in Berlin darauf reagieren wird. Kollegen und Kolleginnen sind sehr wortgewaltig und schlagkräftig. Und ich glaube, gemeinsam können wir da schon noch ein bisschen mehr tun, als jetzt nur den Untergang sozusagen da zelebrieren, sondern wir werden uns schon auch wehren. Internationalität wäre jetzt ganz kurz mein Stichwort gewesen, weil wir haben ja hier noch einen kleinen Podcast. Habt ihr trotzdem Lust, mit mir über Literatur zu reden, oder können wir uns aufraffen? Du hast einige Zeit in Jakarta gelebt, liebe Jannika, und hattest in der vergangenen Woche einen indonesischen Autor zu Gast, nämlich Felix Karnesi. Und erzähl doch mal, wie das so war. Der war ja auf der Liebe für die Stadt-Tour mit dabei und hat in der Fahimi-Bar über seinen neuen Roman gesprochen.
Genau, das war toll. Und trotzdem noch sozusagen als ein Satz dazu. Ich habe tatsächlich überlegt, ich stelle das heute nicht vor, weil ich wollte das Wochenende über mich nochmal genauer damit beschäftigen, war irgendwie so aufgeregt und ne, angespannt und dann beschäftigt, ne, mit dem Protest auch gegen diese Kürzung. Und dann fällt das hinten runter. Und ich bin dann immer so gespalten zwischen jetzt erst recht, ne, man muss sich irgendwie an seine Sachen klammern, man muss irgendwie das machen, was man liebt, und man darf die Literatur darüber nicht vernachlässigen. Aber andererseits ist das ganz konkret die Folge. Ne? Wenn man sozusagen immer dieses trotzdem, ne, dann wird es halt für die anderen nicht spürbar, was da an Verlust kommt. Aber ich halte mich jetzt an das trotzdem und an Felix Karnesi mit seinem Roman Die Leute von Ötimu, weil er das verdient hat, der Nautilus Verlag das verdient hat und Indonesien das verdient hat, über das man hier ja auch eigentlich wenig spricht und das man, von dem man wenig weiß und von der Literatur auch. Wir hatten das Glück, dass er die Reise hierher bezahlt bekommen hat, sonst hätten wir ihn nicht einladen können. Und ich habe mich sehr gefreut, weil in seinem Roman geht es um die Geschichte von Osttimor. Und eigentlich kann man das noch nicht mal so genau sagen, weil was mir an dem Roman gefallen hat, ist, dass es anhand eigentlich nur verschiedener Figuren diese Geschichte immer weiter und weiter erzählt, ohne dass es jetzt im direkten Sinne ein politischer, gesellschaftshistorischer Roman wäre. Auch keine reine, ne, in den Kontext der Dekolonialisierung passender Roman ist. Und das zeigt für mich zugleich, so eine besondere Erzählweise, die anders ist als das, worauf wir so normalerweise gedrillt sind. Es fängt an mit dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1989, Brasilien gegen Frankreich. Ich sehe an Felix, 98. Er hat gerade 98. Ah. Hat so, ich merkte gerade an Felix Gesicht, irgendwas habe ich hier fußballmäßig gerade falsch gemacht. Genau.
Sehr gut.
Genau. Gut, ne, das hast du mich direkt noch korrigiert. Und da versammeln sich eben bei Sergeant Epi in diesem kleinen Dorf Ötimo alle männlichen Mitglieder, um diese Fußball-Weltmeisterschaft zu gucken. Und zeitgleich wird im Haus eines der Dorfoberen findet ein Massaker statt. Und man will dann natürlich wissen, was ist da passiert. Und das dauert dann ungefähr 300 Seiten oder so, bis man da wieder hinkommt, weil von Kapitel zu Kapitel wird ein anderer Schauplatz aufgemacht anhand von anderen Figuren. Und ich finde dann immer so die eigene Leseerfahrung faszinierend. Das hat mich ja total wahnsinnig gemacht. Ne? Warum, jetzt bleib doch mal bitte bei deinem roten Faden. Ne? Und der, ich würde mal behaupten, allgemeine indonesische rote Faden ist nicht der angelsächsische, sondern man kommt halt von Sergeant Epi zu Sylvie, die er gerne heiraten möchte. Sylvie, interessanter Übergang, denkt beim Sex mit Sergeant Epi an einen Pater Josef. Dann erfährt man die ganze Geschichte von diesem Pater. Pater Josef kommt auch erstmal nicht zurück zu Sylvie, sondern erfährt von einer Maria, die der Pater Josef so toll fand. Und das alles ist verwoben eben in diese kolonial und sehr blutige Geschichte Timors. Also Osttimor ist ja 1999 unabhängig geworden. Das ist aber schon außerhalb des erzählten Rahmens. Die Niederländer waren involviert, die Portugiesen, die Japaner, die Indonesier. Es ist unentwegtes Schlachtfeld. Und ich habe eigentlich erst im Anschluss an die Lektüre gedacht, wie klug er das macht. Also eben dem zu entkommen, jetzt einfach zu versuchen, die blutige Geschichte Osttimors darzustellen, sondern eben über die Figuren und ihre einzelnen Biografien diese Geschichte reinzuholen. Und die Übersetzerin Sabine Müller, die auch auf der Bühne war, schreibt dann ein sehr kluges Nachwort. Es gibt auch ein Glossar, das einem eher hilft, sozusagen nochmal diesen politischen und historischen Rahmen aufzuspannen. Und man kann sich dann auf den Roman konzentrieren, den man dann eben auch noch öfter lesen sollte.
Das wäre auch so meine Frage. Jetzt hast du ja Hintergrundwissen und auch ein persönliches Interesse, weil du vielleicht einige der Orte schon besucht hast oder zumindest ein Gespür für Indonesien hast. Versteht man das auch ganz gut ohne das? Kannst du dich reinversetzen? Also kann man den Roman auch einfach erstmal so lesen, ohne, ich muss sagen, ich weiß ungefähr nichts über Indonesien.
Ja, das ist, Timor wäre jetzt schon, das ist jetzt Osttimor, ja. ist ja unabhängig und ich war auch nicht da. Mir hat eher geholfen, dass ich diese Erzählweise schon mal erlebt habe. Und das, glaube ich, ist die größere Herausforderung, dass man gegen die eigene Lesegewohnheit sich auf diesen Sound einlässt. Und ich glaube, ohne Nachwort und ohne Glossar wird schon schwierig, weil auch in dem Roman wird dann zum Beispiel auf die Bewegung 30. September angespielt. Das war irgendwie so ein Propagandafilm gegen die Kommunisten, die alle weggeschlachtet hätten. Es war offenbar so ein Schulfilm. Das wird nur so aufgerufen. Und da braucht man dann ein bisschen Hintergrundwissen. Zum Teil gibt es aber auch lange erklärende Passagen. Ich glaube, wie bei den allermeisten Büchern, wenn man so ein bisschen Interesse mitbringt und die Bereitschaft, die eigenen Lesegewohnheiten in Frage zu stellen, kommt man super damit klar.
Wie bist du auf dieses Buch gekommen, mal ganz banal gefragt?
Also das hat Sonja ja schon angedeutet, ja. Wirklich tatsächlich durch ein biografisches Interesse. Ich war ein halbes Jahr in Jakarta.
Ja.
Und es ist 15 Jahre her und die Faszination ist noch so frisch wie am ersten Tag. Ich bin großer Fan vom Nautilus Verlag, also das war so eine Kombination aus Dingen, wo ich dachte, super, dann mit dem Gedanken, ach schade, den können wir sowieso nicht holen, und kaum erfuhr ich, dass er nach Deutschland kommt, haben wir gesagt, sofort ins Programm, und die Fahimi Bar war dann sozusagen der letzte Baustein. weil ich dann auch ein bisschen gekämpft habe und gesagt, nein, ich möchte nicht, dass er im Haus für indonesische Kulturen präsentiert wird, einfach weil man dann wieder in so einer lokal interessierten Ecke ist, sage ich jetzt mal. Und die waren aber auch da, haben einen Snack spendiert und haben mir dann nachher gesagt, sie finden es super, dass ich dafür einen urbanen Ort in Berlin gesucht habe, um das Thema und Autor dann doch einem größeren Publikum zu präsentieren.
War das denn, wer kommt da zu Besuch bei so einer Veranstaltung? War das die Community oder war das ein diverses Publikum?
Auch. Also es war einfach toll. Ne? Es war toll zu sehen. Also draußen, da fährt ja immer so die U-Bahn vorbei. Man kann sich das ja auch im Stream noch angucken. Und Cottbusser Tor, und er war noch nie in Berlin. Ich dachte auch so, okay, er kriegt jetzt gleich so einen richtig guten Eindruck, wie es hier so ist. Es war Community, es waren indonesische Studierende waren da, es waren Vertreter von Watch Indonesia, also eine NGO, die sich schon lange um Indonesien bemüht macht. Aber es waren auch so Freunde und Interessierte, war jetzt kein großes Publikum, irgendwie so 35 Leute. Aber ich dachte, genau, und jetzt an dem Ort dieses Buch zu präsentieren, es fühlte sich genau richtig an und ist vielleicht so eins dieser kleinen Highlights, die wir dann auf unserer Tour so erleben, dass man einfach die Möglichkeit hat, diese Rahmen zu suchen.
Ja, ich hatte wenigstens die Chance, mal in den Stream reinzuschauen, und das Tolle war natürlich, dass das Gespräch auf Indonesisch stattgefunden hat, auch wirklich gut moderiert und toll gedolmetscht, und das ist natürlich auch so eine Chance. Wann hast du denn mal die Chance, wirklich der indonesischen Sprache beizuwohnen und zu hören und reinzufühlen, wie sich das anfühlt? Konntest du eigentlich einzelne Worte noch heraushören?
Einzelne Worte, also naja, wirklich immerhin. Betonung auf einzelne Worte, Terima kasih, das kann sich jeder merken, das heißt danke.
Terima kasih.
Terima kasih.
Sehr schön.
Genau, da war ich immer schon immer so voll glücklich, dass ich, ne, so wirklich einzelne Worte, und es gehört tatsächlich zu diesen so paar Dingen, die ich auch wirklich bereue. Es ist nicht so eine wahnsinnig schwierige Sprache, was halt alle Sprachen sind schwierig, aber so ein Plural ist zum Beispiel, man verdoppelt das Wort einfach, ne, immer wenn das ist, das heißt toll. Dann mehr. Ja, genau, sowas, wo du denkst, ach komm, das kann ich ja wohl schaffen.
Ja.
Und ich wünschte, ich hätte ein bisschen meiner Faszination dann auch ins Sprachenlernen investiert. Ich habe dann mal so angefangen, aber wie es dann so ist, bleibt man auf so einer Oberfläche und lernt dann natürlich auch nur die Leute kennen, die Englisch können. Ich bin dann so auch mit so einem Gefühl des Verlusts weggegangen, weil ich dachte, komm, einfach noch mal ein halbes Jahr richtig pauken und dein Leben wäre reicher gewesen. Aber gut.
Gut, also Felix Carnesi zu empfehlen. Die Leute von Ötimo im Nautilus Verlag, in diesem Jahr erschienen. Vielen Dank, dass du das Buch heute doch vorgestellt hast.
Und jetzt reden wir über die Kürzung.
Und jetzt reden wir nicht über die Kürzung. Jetzt reden wir über den guten Geschmack, beziehungsweise darüber, ob man über Geschmack jetzt nun streiten kann oder nicht. Lieber Felix, du hast etwas mitgebracht. Was sagt Johannes Franzen dazu?
Johannes Franzen, ja, nicht zu verwechseln mit Jonathan Franzen. Er ist das übrigens in Interviews auch schon gefragt worden. Wie oft werden Sie mit Jonathan Franzen verwechselt? Es kommt gar nicht so selten vor und die Namen ähneln sich ja auch sehr.
Ja, stimmt.
Ein Germanist ist, glaube ich, in Mannheim an der Universität beschäftigt. Mir schon häufiger aufgefallen, auch als Mitarbeiter eines sehr lesenswerten Internetportals namens 54 Books. Berit Lanz, die wir hier auch schon im Podcast hatten, schreibt auch für 54 Books. Aber auch durch seine Wortmeldung auf Social Media, durch seine Artikel auch in den sogenannten klassischen Medien. Ein kluger Beobachter des Zeitgeschehens, der, finde ich, vor allen Dingen spannend ist, weil er so spartenübergreifend sich genauso sehr für Thomas Mann interessiert wie für das neueste Videogame. Also wirklich einen sehr weit gespannten Kulturbegriff hat und dabei auch noch, finde ich, sehr lesbar und unterhaltsam schreiben kann. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Wut und Wertung. Warum wir über Geschmack streiten, ist bei Fischer erschienen. Und passt eigentlich ganz gut jetzt in diesem Podcast, gerade auch in diesem Zeitpunkt, weil es, finde ich, implizit davon handelt, wie wichtig uns Kultur ist. Denn wo Wut ist, da ist die Liebe nicht weit. Wütend kann man nur auf Dinge sein, zu denen man ein emotionales Verhältnis pflegt. Und gerade bei Geschmacksfragen ist die Wut wirklich immer gleich die sozusagen in der direkten Nachbarschaft angesiedelt. Obwohl man ja eigentlich sagt, über Geschmack kann man nicht streiten. Sagt man aber eigentlich nur, weil man sich was vormacht. Wenn du jetzt, liebe Sonja, in einer größeren Runde, wir sind auf einer Party zusammen, für einen bestimmten Film schwärmen würdest und sagen würdest, dass der dir 1000 Türen geöffnet hat, dass du das wunderbar findest, die Hauptdarstellerin großartig und so weiter. Und ich würde in derselben Runde sagen, sag mal, spinnst du? Das ist doch klischeehaft bis dort hinaus. Das transportiert ein altbackenes Frauenbild. Das hat XY schon viel, viel besser gemacht und so weiter. Dann würdest du dich mit hoher Wahrscheinlichkeit angegriffen fühlen. Mhm. Du würdest sozusagen das auch als aggressiven Akt begreifen, was ich da tue. Warum? Weil ich deine soziale Konstruktion von dir selbst in Frage stelle. Also ich sage, du hast dich jetzt dieser Gruppe vorgestellt als jemand, die dieses oder jene Kulturprodukt gut findet. Das ist deine soziale Erzählung über dich selbst und die habe ich gerade für wertlos erklärt. Mhm. Das heißt, was wir gut finden, ist eben nicht nur unsere Privatsache, sondern es hat auch immer eine gesellschaftliche Komponente und sagt etwas über unsere Rolle in der Gesellschaft, wer wir sein wollen und wer wir sind. Und da wird's dann schnell persönlich und auch unversöhnlich und da sind die Leute dann auch ganz schnell auf den Barrikaden. Und über solche Phänomene schreibt Johannes Franzen aus ganz verschiedenen Perspektiven, wo kommt es zu Streit über Kultur, über Kunst und aus welchen Gründen. Mhm. Warum zum Beispiel gibt es so ein Phänomen wie Guilty Pleasure? Ja, wir alle kennen das. Ich würde jetzt von mir selbst sagen, ich habe vorige Woche für die Zeitung Gladiator 2 gesehen. Blockbuster. Und das könnte mir schnell passieren, dass ich in einer größeren Runde sage, ich fand das ganz gut, also guilty pleasure. So, aber warum? Aber eigentlich ist das ja merkwürdig, dass wir sowas sagen, dass euch das beiden auch überhaupt ein Begriff ist, dass das so. Also wofür soll ich mich eigentlich schämen?
Warum kannst du nicht einfach sagen, ich habe den Film gesehen und ich fand ihn gut?
Genau, also offensichtlich liegt dem ja irgendwie doch ein bestimmter Begriff von Hochkultur und weniger wertvoller Kultur zugrunde, irgendeine Sortierung, eine Hierarchie in der Wertigkeit kultureller Produktion, die uns allen irgendwie geläufig ist, über die wir aber nie besonders häufig sprechen. Also dem legen sozusagen ganz diffizile Sortierungs- und Priorisierungsmechanismen zugrunde, die dieses Buch sich ganz genau anschaut. Es geht aber auch noch viel weiter. Es guckt auf die Phänomene, die möglicherweise schon immer da waren, aber in Zeiten von Social Media noch viel virulenter geworden sind.
Was sind denn so seine Beispiele? Also hat er da so ein paar prägnante Beispiele, wo du sagst, okay, daran kann man es mal festmachen, vielleicht auch einen Streit in der Gesellschaft, meinetwegen,
ja,
über Kunst.
Ganz viele. Das macht das Buch so unterhaltsam. Also steigt ein mit einem Beispiel aus das kannte ich gar nicht, in New York im 19. Jahrhundert, ein Theaterstück, wo es um die ideale Darstellung von Shakespeare ging. Also es gab einen britischen Hauptdarsteller und einen amerikanischen. Der amerikanische legte Shakespeare eher burschikos aus und der britische eher feinfühlig, feinsinnig. Es ging im Hintergrund um die Frage, wem gehört Shakespeare? Ist das sozusagen ein Volksautor, den man auch irgendwie als Bauerntheater, als Volkstheater verkaufen kann, oder ist es was für die gebildeten Stände? Dabei kam es zur Ausschreitung mit 20 Toten, was mir vollkommen neu war. Ein anderes Beispiel, ganz anderes Feld, wo über Kultur intensiv gestritten wird, wo man aber auch sieht, wie politisch sie ist. Wir erinnern uns alle an den Fall des Wandgemäldes an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Ja. Da stand ein Gedicht an der Wand, genau, Avimidas von Eugen Gomringer. Es gab einen offenen Brief der Studierendenschaft, dass sie dieses Gedicht als unangemessen empfinden in Zeiten, in denen es aufgrund dieses männlichen Blicks, der da beschrieben wird, zu sexuellen Übergriffen auf Frauen kommt, immer wieder. Übrigens ein sehr zurückhaltend formulierter Brief, sehr sensibel und diskussionsbereit. Daraus wurde aber umgekehrt dann wiederum der Vorwurf kritisiert, so Zensur. Ja? Also das heißt, ein Gedicht wurde politisch aufgeladen und Gegenstand eines massiven Streits, wo plötzlich eigentlich gar nicht mehr die Kunst im Zentrum stand, sondern die Sortierung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Nämlich auf der einen Seite die Fiktion einer woken Menschengruppe, die irgendwas zensieren will, und auf der anderen Seite die konservativen Hüter des Kulturgutes. Mhm. Konnte man jetzt auch im Humboldt-Forum beobachten. Das steht nicht drin in dem Buch, zu aktuell das Beispiel. Es gab einen Streit das Humboldt-Forum hat momentan eine Veranstaltungsreihe zum Palast der Republik. Und als Teil dieser Veranstaltungsreihe ist ein ganz berühmtes Lied von Udo Lindenberg von Chören gesungen worden, Sonderzug nach Pankow. In diesem Lied kommt ein Wort vor, ich weiß nicht, ob ich es aussprechen darf oder sollte,
Unbedingt.
Oberindianer. Also ein Wort, das man natürlich gerade im Kontext des Humboldt-Forums, wo es sehr stark um die Sensibilitäten von Ethnien und von indigenen Ursprungsgesellschaften der Sammlungsbestände geht, wo dieses Wort wirklich nicht ausgesprochen werden sollte, weil es von diesen Gruppen selbst als diskriminierend markiert worden ist. Es gab dann also von Seiten des Humboldt-Forums die Erklärung, dieses Wort sprechen wir nicht aus. Und wieder hatten wir diese Debatte, oh, ihr betreibt Zensur und dieses schöne Lied und jetzt macht ihr das irgendwie, was wollt ihr noch, was kommt als nächstes, ihr zerstört den Kanon und so weiter. Und plötzlich ist Kunst sozusagen der Kristallisationspunkt einer hochpolitischen Kontroverse, wo es eigentlich um verschiedene Gruppen geht, die gegeneinander antreten. Und all diese Konflikte analysiert er in diesem Buch. Und
aber ist das nicht das Tolle, wenn wir jetzt doch nochmal zum Anfang zurückgehen, was nämlich Kultur ja kann, ist doch diese Räume zu öffnen, um überhaupt sowas aushandeln zu können, ja. Oder? Wir brauchen ja, sage ich jetzt mal, Objekte, also ein Buch, einen literarischen Text oder eben ein Kunstwerk, um daran dann eben das auszuhandeln, wo unsere Gesellschaft eigentlich hingehen möchte. Also genau das ist es doch eigentlich.
Ja, du musst halt, und ich fand, also ging's wie dir, ich finde das auch ein total lehrreiches und auch hilfreiches Buch. Also du nimmst jetzt schon einen Konflikt, der da gar nicht drin steht, obwohl es weil du kannst jetzt schon damit eigentlich weiterarbeiten. Und ich finde, der Einwand wäre eben, wir müssten uns eben verständigen, wie diese Form der Streits ablaufen. Ne? Ja. Dadurch, dass die sind ja eigentlich gerade extrem unproduktiv. Mhm. Ne? Wir verhandeln, ne? Wer wir sind, was wir sein wollen. Und ich glaube auch, da ist auch viel Gutes dabei. Das finde ich ja auch immer so interessant. Ne? Leute regen sich wahnsinnig nicht darüber auf. Ne? Und dann sagt der Senat, ja, ist ja nur Kunst.
Ja. Aber ja. Was ist denn Johannes Franzens Vorschlag? Also gibt er auch was mit an die Hand?
Nein, ich hab ihn sogar selbst gefragt, ja. Und er meinte, er wollte halt echt kein Manual schreiben, weil ich gesagt habe, ich finde es so ganz gut. Normalerweise heißen dann immer diese Untertitel, wie wir besser über Kultur, ja. Ne? So, und er sagt so, nee, es ist jetzt erstmal nur eine Bestandsaufnahme. Ja. Und ich habe mich lustigerweise an einer Stelle angegriffen gefühlt und fand es total hilfreich, dieses, ne, dass so jetzt nur mal emotional berührt werden, ne, das ist eigentlich schon so Guilty Pleasure, also offenbar sind 90% meiner Lektüre Guilty Pleasure. Und ich finde es auch keinen zutreffenden Begriff. Ich habe darüber auch nachgedacht, habe mich in der U-Bahn mit einem Caruna-Verkäufer unterhalten, der meint, er muss genug Geld zusammenkriegen, dass er sich Gladiator 2 angucken kann. Hm. Und ich dachte, wie geil. Also, ne, wo ist denn hier bitte der Guilty Pleasure? Ja. Ne, das sehe ich eigentlich auch nicht so. Vielleicht eher in der Erweiterung darüber, wie spricht man? Ne? Können wir anhand von Gladiator 2 oder, keine Ahnung, nennen wir irgendwas Hochintellektuelles, was ich auch alles nicht gesehen habe, verhandeln, ne, wer wir sind, wo wir hinwollen, ne, was die Probleme der Zeit sind. Ist das jetzt wirklich nur an denen, da macht er ja auch so ein paar Beispiele, ne, ganz, ganz schwer verdaulichen Kunstwerken, wo er sagt sogar, man muss sich irgendwie langweilen oder es muss irgendwie total anstrengend sein, also ne, auf keinen Fall.
Langeweile als ästhetische Erfahrung.
Langweile, genau. Und ich fand das allein schon erfrischend und belebend, mir darüber Gedanken zu machen. Ne? Also ja. was ist das? Und dann dadurch, dass er so eine Fülle von Beispielen hat, die jeder von uns gerade ganz super mit 150 anderen Beispielen ergänzen kann, sieht man, dass er genau reintrifft in das, was uns gerade beschäftigt.
Es geht auch um ganz prominente Protagonisten des Kulturbetriebs wie Kevin Spacey oder Joanne K. Rowling. Ja? Also auch da sieht man ja, welches enorme emotionale Potenzial in Kunst und Kultur steckt. Kevin Spacey, bewundert von Hunderttausende, Millionen von Fans, werden diese Vorwürfe sexueller Übergriffe gemacht und plötzlich weiß niemand mehr, wohin mit seiner Wertschätzung für diesen Künstler und wie er das überhaupt zusammenbringt, diese schauspielerische Brillanz auf der anderen Seite, diese Vorwürfe auf der einen Seite. Joanne K. Rowling, die sich irgendwie auf Social Media gegen Transmenschen wendet und diese Harry Potter Romane geschrieben hat.
Tut sie nicht, aber
tut sie auch vielleicht nicht. Vielleicht ist das auch wiederum
die
populistische Verzerrung dessen, was sie gesagt hat. Ja, genau. Aber da sieht man das ja, wie schnell da irgendwie Missverständnisse in die Welt kommen. Und dann sieht man auch, wie wichtig kulturelle Aushandlungsräume tatsächlich sind, um darüber auch überhaupt reden zu können, ne? über solche Dinge.
Ja, also, aber fandest du, ich hatte so zwei kleine Einschränkungen. Das eine war eben doch dieser sehr weite Kunstbegriff.
Ja.
Also sind auch Computerspiele gehören ja auch dazu. So, da bin ich dann manchmal so ein bisschen, okay, krass, ne, wie weit kann man es fassen? Oder wie wäre da genau die Definition?
Fandst du das plausibel? Ich glaube, er tut ganz gut daran, da keine Definition, also das ist ihm ja auch in Rezensionen vorgeworfen worden, dass er nicht sagt, was Kunst eigentlich ist. Ich glaube, es gibt mal so einen impliziten Begriff oder vielleicht auch explizit, alles, womit Menschen sich sozusagen beschäftigen, um sich zu zerstreuen, um sich zu unterhalten. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Begriff, um all diese Phänomene und überhaupt unter einen Hut zu bekommen. Und möglicherweise auch eine ganz gute Definition von Kunst insgesamt. Ja, also unterm Strich wirklich ein unheimlich lesenswertes Buch, das auch, und das beschäftigt mich immer wieder, diese Unterscheidung zwischen E und U, die ja unheimlich wirksam ist, in den Blick nimmt. Ne? Also und auch die ökonomische Seite dieser Unterscheidung. Ne? Also wenn jemand in einem White Cube, in einem Museum eine Schale Salat auf einen Sockel stellt und wir gehen dahin und ein Kurator erklärt uns, warum das ein fantastisches Kunstwerk ist, klingt jetzt polemisch, ist gar nicht so gemeint, dann tun wir uns plötzlich sehr schwer damit, das wirklich öffentlich zu kritisieren.
Naja, das Museum setzt schon den Rahmen.
Das höchste der Gefühle ist dann zu sagen, das ist jetzt nicht so meins.
Ja, genau, das finde ich.
Oder da finde ich jetzt keinen Zugriff drauf. Ne? Und wir freuen uns dann doch auch und finden es unheimlich lustig, wenn das diese Mechanismen der Selektion, und da geht es ja auch darum, sozusagen bestimmten Kunstformen ökonomischen Erfolg zu gewähren, wenn die Putzkraft Josef Beuys Fettecke wegputzt, dann wird plötzlich eine unheimliche Schadenfreude wirksam, die sich aus der Unsicherheit über den modernen Kunstbegriff speist. So, ach, schau mal an, ne? So, wenn Kunstfälscherskandale auffliegen, dann sind die auch deshalb so unterhaltsam, weil es eine große Verunsicherung darüber gibt, was Kunst eigentlich ist und wer das zu bestimmen hat. Und genau diese Mechanismen analysiert dieses Buch auch, und das ist sehr spannend, finde ich, und ein sehr zeitgemäßes Thema.
Klingt auf jeden Fall sehr gut. Und genau, wer darf was entscheiden, ist vielleicht einfach die Überleitung zu dem Buch, den Texten, die ich heute mitgebracht habe, publiziert in der Neuen Rundschau, herausgegeben von Charlotte Gneuss, Diktatur und Utopie, wie erzählen wir die DDR? Und da geht es nämlich genau auch um diese Frage, wer darf wie die DDR erzählen? Und es ist mir auf den Schreibtisch geflattert und dann habe ich ganz schnell gedacht, oh, das nehme ich aber für den Podcast, weil es mir auch die Chance gibt, nochmal über unsere Reihe zu sprechen. Wir haben ja in diesem Jahr zum 35. Jubiläums des Mauerfalls eine eigene Reihe zusammen mit Aaron Burgs ins Leben gerufen. Junge Autoren und Autorinnen erzählen Geschichte mit dem schönen Titel Dürfen die das? Fragezeichen. Und da dachte ich, okay, das knüpft einfach jetzt hervorragend daran an. Bisher waren eben besagte Charlotte Gneuss als erste Gast bei uns mit Lukas Rietschel zusammen, Veronika Rieger und Henrik Bolz zuletzt. Und es wird auch noch am Ende dann den Werbeblock geben für die dritte Veranstaltung. Ups, da geht schon meine Uhr perdu. Genau, und heute habe ich aber einfach diese Anthologie mitgebracht, die ich wirklich... Genau, die kommen natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt, also jetzt zum 35. Jubiläum. Da sind Beiträge drin, unter anderem, ich nenne nur ein paar, von Jakob Hein, Uwe Kolbe, Ilko Sascha Kowalczuk, Nadja Küchenmeister, Dirk Oschmann, Julia Schoch, Ingo Schulze und Antje Ravik-Strubel. Also es ist eine illustre Sammlung und eben noch ein paar mehr sehr unterschiedlicher Texte über die DDR, das Schreiben über die DDR, wer darf das überhaupt, wer tut es in welcher Form, was verändert sich im Schreiben über die DDR, und Charlotte Gneuss hat das ein sehr gutes und zusammenfassendes Editorial geschrieben, wo sie einmal darüber nachdenkt, dass jetzt eigentlich die Zeit gekommen ist, wo die DDR sozusagen langsam in einer anderen Form verhandelt wird. Nämlich eigentlich geht es jetzt über in so eine Art Gedächtnisform und nicht mehr in das Erlebte erzählen. Und dieser Punkt ist jetzt langsam erreicht. Also die DDR wird historisch und dadurch wandeln sich auch die Texte. Und dadurch gibt es aber überhaupt auch erstmal so einen Denkraum wieder oder einen Verhandlungsraum, wo darüber gesprochen werden kann und der sich auch verändert. Und der ist auch heiß umstritten. Also ihr erinnert euch vielleicht, und deshalb finde ich es auch so toll, dass es diesen Sammelband gibt. Charlotte Gneuss wurde ja sehr stark von Ingo Schulze kritisiert für ihren Debütroman, ein fiktiver Text, der aber einige historische Ungenauigkeiten drin hat, gegebenenfalls. und da wurde sie sehr stark kritisiert für. Und es gab einen Riesenstreit auch in der Literaturszene darüber, was darf denn ein Text, was darf Fiktion. Und jetzt sind sie sozusagen in diesem Band auch wieder vereint. Und das zeigt eben auch, wie wichtig dieses Ringen eigentlich ist, um so eine historische Erzählung. Und eine ist ja schon völlig falsch, weil die eine, wissen wir, wird es sowieso nie geben. Sie teilt das einmal auf in etwas wie Anpassungsgedächtnis, was sie nennt, Diktaturgedächtnis oder Emanzipationsgedächtnis. Also Leute gehen eben sehr unterschiedlich natürlich mit der eigenen Erinnerung um. Und formuliert einmal nochmal sehr scharf, was Literatur da eigentlich kann, nämlich wirklich diesen kulturellen Gedächtnisraum überhaupt eröffnen. Und das tun die hier in diesen Texten und die sind unglaublich unterschiedlich. Ich habe jetzt mal so ein paar rausgesucht. Also Antje Ravik-Strubel zum Beispiel schreibt einfach eine Kurzgeschichte. Das ist ganz am Ende der Anthologie, wo man dann etwas verwundert ist, weil alle so autobiografisch erzählen. Und sie nutzt die Chance aber einfach und sagt, nee, ich erzähle das über eine Geschichte. Dirk Oschmann und Ingo Schulze schreiben über das Leben in der DDR ohne Bücher. Das gilt jetzt für Herrn Oschmann. Ingo Schulze schreibt darüber, wie unterschiedlich er über die DDR geschrieben hat, vor 89 und nach 89. Da möchte ich ihn auch einmal kurz zitieren. Er sagt oder er schreibt, ich konnte über die DDR schreiben, indem ich zeigte, wie jemand versucht, über die DDR zu schreiben. Denn das Schreiben über die DDR war bis 1989 etwas anderes als danach. Also sozusagen auch diesen Bruch im Schreiben mitzureflektieren, das ist ganz spannend an seinem Text. Und Julia Schoch, die relativ am Anfang der Anthologie ihren Text hat, die macht auch etwas ganz Interessantes, eine Art Auflistung, sie nennt das einige ungeordnete, mitunter widersprüchliche Gedanken zur Frage, wer darf wie über die Vergangenheit schreiben. Das ist jetzt natürlich noch mal allgemeiner formuliert als nur, wer darf über die DDR schreiben. Es gilt eben überhaupt, wer darf wie über die Vergangenheit schreiben. Und sie sagt da zum Beispiel, historisch genau recherchierte, zutreffende Details machen einen Roman nicht automatisch zu einem gelungenen. Oder die viel gerühmte Fiktionalität von Literatur ist kein Freifahrtschein, wenn es um historische Ungenauigkeiten in einem Text geht. Ob ein Text ungenau sein darf oder historisch korrekt sein muss, geht aus ihm selbst hervor, das heißt aus seinem Anliegen. Ich fand das nochmal ganz interessant, weil sie das nochmal runterbricht, die Debatte, die wir ja auch geführt haben, wie akkurat muss ein fiktionaler literarischer Text eigentlich sein. Ja, und für mich ist das so eine sehr wertvolle Anthologie in dieser eklektizistischen Art. Also die Texte sind wirklich unglaublich unterschiedlich, aber zeigen damit auch die Bandbreite. Und einziges Kritikpünktchen, das ich hätte, aber vielleicht ist das die Chance dann auf eine zweite Runde, ist, es sind gar nicht so viele junge Autoren und Autorinnen versammelt. Es sind eben doch die älteren Generationen oder mittelalten Generationen. Ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten. Und das merke ich schon an unserer Reihe, wie spannend das eigentlich ist, mit denen zu sprechen, die die DDR gar nicht erlebt haben. Mhm. Also nach 89 geboren wurden oder kurz davor das nur als Baby erlebt haben. Also das wäre so der Punkt, wo ich denke, ja, da fehlt so ein bisschen die nächste Generation.
Aber würdest du sagen, ist es übertragbar auf andere historische Verhältnisse, die fiktionalisiert werden, oder ist es jetzt schon extrem DDR-spezifisch?
Die Texte, die hier versammelt sind?
Also sozusagen diese allgemeine Überlegung, wer darf wie worüber schreiben?
Nee, ich glaube, man kann davon abstrahieren. Es ist in diesem Fall so wahnsinnig gut konzentriert im Sinne von, es geht um ein Thema, was viele Menschen ja doch erlebt haben und was ihnen etwas bedeutet, sowohl, also vor allen Dingen die Menschen, die in der DDR groß geworden sind, aber eben auch in der BRD haben ja auch eine Meinung dazu. Genau das Wichtige ist, glaube ich, dass die Debatte um die DDR jetzt einfach ein anderes Niveau erreicht hat. Und das wird durch diese Texte klar. Aber ich habe, glaube ich, deine Frage nicht
verstanden. Nee, ich dachte jetzt wirklich, weil also ich finde es schon ganz interessant, und haben wir ja auch festgestellt, ne? Jetzt kommen viele DDR-Romane, viele ja. DDR-Geschichten. Es gibt offenbar wie so vielleicht eine gewisse Zeitspanne, die vergehen muss, dann kommt so eine Schwemme. Mhm. Und ne, wie jetzt, man kann sich ja jetzt schon vorstellen, ne, wir haben überlegt, wann kommt der Corona-Roman. Genau. Es wird viele Ukraine-Russland-Romane geben. Also lässt sich das so ein bisschen übertragen, die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt. Weil ich finde ja prinzipiell eigentlich, ne, jeder darf über alles schreiben, aber da, ne, gibt's eben jetzt eine große Debatte. Lassen sich da also Erkenntnisse daraus gewinnen für die kommenden
Ich finde das Themen. Unbedingt, also ja. Weil ich glaube, ohne dass man kann das nicht historisch vergleichen, Corona und die DDR-Zeit, das ist völlig anderes, aber wenn man sagt, es geht um ein Ereignis, wie lange es auch immer sein mag, in der Geschichte und wie haben die Menschen das eigentlich wahrgenommen und wie unterschiedlich haben sie es wahrgenommen und wie unterschiedlich werden sie über Corona schreiben. Ja, also die einen, die irgendwie, wissen wir ja, ja, die es vielleicht genossen haben, die Einsamkeit, die anderen, die daran zugrunde gegangen sind, so im großen Extrem. Ja, ich finde, das kann man übertragen und ich finde, man kann auch was daraus lernen. Sie stellt, also Charlotte Gneuss stellt am Ende ein Zitat von Faulkner, das heißt, das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Zitat Ende. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch in diesen jüngeren Generationen sehen. Das ist egal, ob die die DDR erlebt haben. Sie haben sie durch ihre Eltern, ihre Großeltern, das geht einfach, das wird weitergegeben und dadurch hat man das in einer gewissen Form auch erlebt und deshalb ist es eben nicht vergangen. Und ich glaube, das kannst du ja auf ganz viele historische Ereignisse übertragen.
Also das passt unheimlich gut zu dem Buch, das ich gerade vorgestellt habe, finde ich. Das Interessante an der Literatur über die DDR, finde ich, ist ja die DDR, dass das politische Feld dauernd reinfunkt. Die DDR ist Vergangenheit, aber sie ist immer noch identisch mit einem geografisch zu bestimmenden Areal, einem Teil der jetzigen Bundesrepublik. Und jede Literatur, auch der Roman Gittersee von Charlotte Gneuss, wird mit politischen Maßstäben gemessen. Nämlich darin, was sagt er eigentlich über dieses jetzt existierende Gebilde Ostdeutschland, das bestimmte Wahlergebnisse hervorbringt, das eine bestimmte soziologische Struktur aufweist, eine Arbeitslosenquote und so weiter und so fort. Das heißt, dieser aktuelle politische Diskurs, der wird immer wieder draufgesetzt auf den literarischen Diskurs und dadurch entstehen Reibungspunkte und dadurch entsteht auch Streit. So, und das macht diese Literatur so spannend und auch so anfällig, finde ich, für große Debatten. Und auch eigentlich ist es ja bizarr, Charlotte Gneuss vorzuwerfen, Moment mal, du bist doch noch nicht mal da geboren, du darfst, wie kannst du denn einen Roman darüber schreiben? Das ist ja komplett bizarr, wenn man weiter zurückliegende, ich meine, Daniel Kehlmann hat einen Roman über den 30-jährigen Krieg geschrieben. Niemand wirft ihm vor, dass er
ja, aber dass es er wird eben es geht halt um was, ne? Ja. Es geht halt wirklich um, es wird richtig was verhandelt in diesen Texten, in dieser Literatur, in diesen Debatten darum, weil es ja auch um eine Deutungshoheit immer geht. Also, wie war denn jetzt diese DDR eigentlich und wer darf das eigentlich bestimmen? Und also da geht's ja richtig zur Sache. Also auch im Nachhinein nach 35 Jahren. Auch ein bisschen natürlich, wer hat die Macht über so eine Erzählung dann zu bestimmen? Und genau, die Quintessenz müsste natürlich sein, dass es hunderte und hunderttausende Erzählungen bedarf, um überhaupt sich annähernd an dieses Konstrukt DDR und die Zeit daran anzunähern. Aber ja, es ist.
Aber ich sehe schon, dass wir auch literarischen Sprung nach vorne gemacht haben.
Wir drei jetzt?
Wir ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Wort, aber dass die Romane interessanter geworden sind, im Sinne von vielschichtiger, im Vergleich zu den frühen Versuchen der 90er und auch Nuller Jahre, wo sie doch sehr stark noch im Sinne eines Abwehrinteresses stehen mussten gegenüber dieser Diktatur. Ich erinnere an dieses ganz stark diskutierte Wort aus dem Roman Ein weites Feld von Günter Grass. Die DDR sei eine kommode Diktatur gewesen. Da gab es damals einen Riesenaufschrei nach dem Motto Verharmlosung können wir so nicht machen. Verhöhnst sozusagen alle, die in Hohenschönhausen eingesessen haben und unter diesem Regime, unter der Stasi zu leiden hatten. Ich glaube, dass jetzt die junge Generation, also die Autoren, die jetzt anfangen, Romane zu veröffentlichen, dass die möglicherweise diesen Abstand schon haben, um auch mal sagen zu können, dass es normales, auch schönes Leben in der DDR gegeben hat, ohne sich gleich diesem Verdacht auszusetzen, sie würden in irgendeiner Weise dem Revisionismus Vorschub leisten. Das kann der Literatur nur gut tun.
Nee, das finde ich total toll, Felix. Also jetzt schon so in Richtung Schlusswort eigentlich, ja, ne, wenn man mal den gesamten Raum dann der Literatur über die DDR überblickt, also das, ne, wir jetzt, oder wahrscheinlich sitzen da auch schon 1000 Leute an der Uni dran, so, aber ne, was, wie viel Dimensionen und Schichten kommen dann dazu? Oder vielleicht wird es dann auch irgendwann wieder dünner, so, also das ist doch eigentlich genau das, was wir hier machen, so, ne, das zu
dann beobachten. Kommt jetzt der Werbeblock.
Jetzt kommt der Werbeblock.
Schluss. Okay. Also, die dritte Ausgabe unserer Reihe findet am 12. Dezember statt um 19 Uhr im Roten Salon in der Volksbühne. Und zu Gast werden Nile und Fikri Antil Altinas sein. Und da wird es nämlich genau darum gehen, wie die Zuwanderung sozusagen in die DDR aus Vietnam und die Zuwanderung aus der Türkei in der BRD, was das eigentlich mit den Generationen gemacht hat, die nach 89 geboren sind. Fremd im eigenen Land, Fragezeichen, haben wir die Ausgabe genannt, und das findet am 12. Dezember statt.
Und das können wir auch noch finanzieren.
Das können wir gerade noch finanzieren, es ist ja noch 2024. In diesem Sinne gehen wir positiv in den Dezember, hoffen, dass es Ihnen allen gut geht, und wir freuen uns, wenn wir uns bald wiederhören und wiedersehen. Dankeschön.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.